Ja, dann komme ich ja auch schon fast zu unseren Referenten. Vielleicht nochmal einen Punkt möchte ich vorher noch erwähnen. Und zwar, es gab letztes Jahr einen Artikel in der Telepolis, keine Bibliothek 2.0 ohne Web 2.0. Ich möchte das jetzt ein bisschen umwandeln. Keine Bibliothek 2.0 ohne uns. Weil ohne die Bibliothekare, die neugierig sind, die das Ganze mittragen, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Die Technologie ist nur ein kleiner Punkt. Die Personen, die mit der Technologie umgehen, ist der viel, viel wichtigere Punkt. Ja, und dann sind wir auch schon bei unseren ersten beiden Referenten, Professor Hatzek aus Stuttgart und Ronald Kaiser, ebenfalls aus Stuttgart, die uns mit dem Thema Web 2.0 und Bibliotheken jetzt eine sehr schöne Einführung in das Thema liefern werden.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gerade erwähnt wurde, kein Web 2.0 ohne uns. Wir möchten Ihnen jetzt ein paar Anwendungsszenarien zeigen. Das ist der Kollege Kaiser, ich bin dann der andere Referent. Und zuerst mal, Sie wissen natürlich, worum es hier geht bei diesen Bibliothek 1.0 und 2.0. Hier ist eine kurze Einführung von Jack Manis, der da eine ganz gute Übersicht geliefert hat. Library 1.0 is based on searching. Es geht also um Suchen. Web 2.0, wie Herr Danowski das schon angedeutet hat, geht es ja um User-Centered Interaction oder User-Generated Content. Dann Bibliothek 1.0 basiert auf Dienste, um Zugänge zu den Potenzialen zu ermöglichen. Und Bibliothek 2.0 geht darum, dass man gemeinsam Information und Wissen entwickelt und das dann auch teilt und distribuiert. Hier die Quelle nochmal, Jack Manis. Und jetzt übergebe ich gleich an die Kollegen.
Herzlichen Dank. Was wir feststellen können, auch auf diesem Bibliothekartag, ist Folgendes. Zum einen wissen wir inzwischen und auch in unserer Community, welche Dienste sich entwickelt haben und welche zur Verfügung stehen. Also jeder kann inzwischen von uns mit dem Begriff Blog etwas anfangen. Jeder weiß im Grunde genommen, was ein Wiki ist. Aber was im Grunde genommen uns noch fehlt, zumindest stelle ich das so fest, ist, dass wir innovative Ideen entwickeln, wie wir diese Technologien bei uns übertragen können und zur Anwendung bringen können. Ich möchte daher im Nachfolgenden kurz einige vorstellen, einige Dienste, die meiner Ansicht nach sehr innovativ sind und auf der anderen Seite dann auch einen bisschen visionären Ausblick in die Zukunft werfen, welche Anwendungen aus meiner Sicht ganz interessant wären. Allerdings muss man ein was beachten. Bisher ist es folgendermaßen passiert. Einige Bibliotheken haben neue Dienste gestartet. Die einen haben einen Blog aufgelegt. Dann gibt es welche, die haben einen Podcast gemacht, ein Wiki installiert. Allerdings häufig ist festzustellen, dass kein einheitliches Konzept dahinter steht. Also wir haben uns einfach auf einzelne Technologien konzentriert, haben diese zur Anwendung gebracht, aber haben kein Kommunikationskonzept erstellt und uns nicht mal überlegt, wozu sind eigentlich diese Technologien gut, was möchte ich an sich damit erzielen. Ich möchte jetzt einfach mal die einzelnen Technologien im Einzelnen durchgehen. Das sehen wir Webfeeds, eine kleine Eingangsgrafik. Wozu werden Feeds bisher in der Bibliothekswelt genutzt? Das ist Ihnen sicherlich bekannt, natürlich standardgemäß die News-Funktion ist an sich sehr beliebt. Dann werden via RSS bzw. via Webfeed Neuerwerbungslisten herausgegeben. Übrigens auch sehr gerne dann nach einzelnen Sachgruppen oder nach einzelnen Themen sortiert. Ich möchte hier dieses Beispiel mal anführen, und zwar ist das hier das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Dort gibt es eine sehr innovative Anwendung, ist schon ein Jahr altes Beispiel, aber ich denke, es lohnt sich zu zitieren. Und zwar die gescannten Zeitschrifteninhaltsdienste werden via RSS an die einzelnen Wissenschaftler ausgeliefert. Das ist zum Beispiel eine sehr interessante Anwendung von RSS bzw. von Webfeeds in Bibliotheken. Andere interessante Idee ist es vielleicht, wenn es eines Tages so weit kommt, dass die einzelnen Fachzeitschriften auch die Table of Contents anbieten, dies vielleicht mal kooperativ zu erfassen, zum Beispiel mittels der EZB. Dies vielleicht als kleiner Ausblick in diese Richtung. Eine weitere Idee, jetzt spreche ich mal die Bibliothek-Software-Anbieter hier im Raum an, wäre es zum Beispiel, ich sehe schon einen, wäre es zum Beispiel, die mittels RSS eine neue Dienstleistung zu entwickeln. Zum Beispiel, Sie kennen alle die üblichen Starting-Meldungen auf den Kundenkonten, zum Beispiel Buch ist verfügbar, bitte geben Sie Ihr Buch ab, Buch steht zur Verlängerung bereit und so weiter und so fort. Diese Informationen könnten wir mittels Webfeed an die Kunden ausliefern. Bitte beachten hier die besonderen datenschutzrechtlichen Hindernisse. Also da muss gezielt darüber nachgedacht werden, weil dann Daten anonymisiert werden müssen, beziehungsweise eine Teilverschlüsselung erfolgen kann, weil man möchte natürlich nicht, dass von jeder Nutzer dann die Daten abrufen kann vom anderen. Und was dann noch besonders interessant an der ganzen Sache ist, dass eben auch Kundengruppen gezielt angesprochen werden können. Also in Bibliothekssystemen standardgemäß eine Kundengruppe hinterlegt, und aufgrund dessen können dann entsprechende Nachrichten generiert werden. So viel als kleiner visionärer Ausblick im Bereich der Webfeeds. Zu den Blogs. Das ist eine ganz interessante, schöne Grafik, die ich hier habe. Man hat es auch schon einen guten Vortrag hier am Bibliothekartag gegeben, auf den ich einfach mal kurz hinweisen möchte. Es war von der Frau Engelkenmeier von der TU Dortmund. War ein interessanter Vortrag, vielleicht auch hier in dieser Hinsicht ganz spannend. Sie sehen hier eine kleine Grafik, dort geht es im Grunde genommen darum, Blogs sind zugänglich für ja, alle, aber auch nur für diejenigen, die Internetzugang haben. Also das ist auch ein kleiner Hintergrund, die ganzen Dienste, die wir entwickeln, nicht alle haben Internetzugang, insbesondere dann bei älteren Altersgruppen sind die standardgemäßen Bibliotheksdienstleistungen weiterhin interessant. Wozu werden Blogs genutzt? In einem kurzen Satz, Sie kennen standardgemäß die News-Funktion, Sie kennen die Funktion insbesondere im Bereich der ÖBIS, dass über Veranstaltungen berichtet wird, und Sie wissen auch, dass das größtenteils für Dienstleistungen verwandt wird. Ich habe hier ein schönes Beispiel, und zwar ist es die Stadtbücherei Nordenham. Der Herr Dudek ist das dort, und Sie sehen hier eine sehr schön bildreiche Berichterstattung über das Ganze. Und kleine Besonderheit hier, auf der rechten Seite können Sie auch dieses kleine grüne Symbol sehen, das ist ein Skype-Symbol. Da kann dann der Nutzer dann direkt mittels Skype dann Kontakt aufnehmen. Ich habe es sogar auch mal persönlich ausprobiert, es funktioniert. Wie können interessante weitere Anwendungen aussehen? Zum Beispiel, man könnte mittels eines Blogs das bekannte Beschwerdebuch auflegen und könnte so, Sie kennen ja das berühmte Beispiel, das Beschwerdebuch, wo liegt es am besten an der Ausleihe, sodass kein Nutzer sich traut einzutragen, und meistens ist es dann auch noch so, dass die Nutzer auch ein großes Hemmnis haben und auch die Transparenz einfach nicht gegeben ist. Wenn Sie dieses Beschwerdebuch zum Beispiel als Blog gestalten, kann jeder Nutzer sich eintragen. Bibliotheken haben ja inzwischen auch damit gelernt, mit in Anführungszeichen Kritik, Lob und Anregungen umzugehen und können dies transparent ihren Kunden gegenüber machen zum Beispiel. Das ist eine interessante Anwendung in dem Bereich. Oder eine weitere Idee wäre es zum Beispiel, viele Bibliotheken, auch hauptsächlich im wissenschaftlichen Bereich, haben ihre Bestände mühsam digitalisiert mit hohem Kostenaufwand. Und warum stellen wir nicht zum Beispiel im Blog einmal die Bestände dar, allerdings nicht einfach nur so darstellen, sondern häufig sind ja auch entsprechende Fachreferenten vorhanden, vielleicht auch mal im historischen Kontext dieser Digitalisate darzustellen. Das ist, denke ich, ein sehr interessanter und erfolgversprechender Ansatz in dieser Hinsicht. Andere Punkt, Sie hatten es an der Grafik davor schon gesehen, einfach die Veranstaltungen, die in einer Stadt stattfinden oder auch in der Bibliothek stattfinden, mit umfangreicher Vor- und Nachberichterstattung zu versehen, auch bildreich zu versehen. Das macht nämlich auch das Medium-Blog sehr attraktiv, dass man eben auch durchaus mal mit Bildern etwas illustrieren kann in dieser Hinsicht. Eine weitere Idee ist zum Beispiel, wir wissen alle Menschen, wir arbeiten in der Bibliothek, wir fahren auch mal in Urlaub. Warum sollen wir nicht einen Blog mit einer Kolumne, einem Reisebericht bereichern und so einen kleinen Anknüpfungspunkt finden und dann auch gleichzeitig vielleicht noch die Medien, den Reiseführer, der in der Bibliothek bereitsteht, dann auch noch da zur Verfügung stellen. Also so viel als Ausblick im Bereich Blogs. Das hier Bereich Podcasting. Ich habe jetzt bewusst einmal kein Beispiel herangezogen. Schwerpunkte in der Berichterstattung bilden ja, Neuigkeiten der Bibliothek. Häufig im Bereich der öffentlichen Bibliotheken sind auch Literaturlesungen, Vorträge und Recherchetipps, die mittels Podcast vermittelt werden. Bei Universitätsbibliotheken ist es häufig zu beobachten, dass durch den Druck der Universitäten ihre Lehrangebote in Podcast-Form darzustellen, dann auch diese mitziehen und sich meistens an dieses Angebot mit anbinden. was ein großes Manko aus meiner Sicht ist in Deutschland und auch in deutschen Podcasts in dem Bereich, ist, dass die Anzahl der Publikationen, also die Anzahl der Veröffentlichungen von Podcasts sehr gering ist, dann ein sehr großer Zeitabstand im Grunde genommen herrscht. Daher ist auch das Angebot für Nutzer sehr uninteressant. Also es gibt viele Bibliotheken, wo das Podcast-Angebot vielleicht mit großer Euphorie gestartet wurde und nach 3 Folgen das Angebot dahin dümpelt, beziehungsweise, was auch häufig der Fall ist, dass einfach eben in sehr weiten Abständen gepodcastet wird und damit ein Angebot einfach für Nutzer uninteressant. Wir hatten es im Vortrag von der TU in Dortmund, da wird beim Blog zum Beispiel 2-mal pro Woche ein Beitrag eingestellt. Dann wird ein Blog, dann wird auch ein Medieninhalt für die Nutzer interessant, erst zu diesem Zeitpunkt. Daher auch mein einführender Gedanke, ein Kommunikationskonzept zu haben, nicht alles gleichzeitig zu tun, sondern sich zu überlegen, wo kann ich sinnvoll diese Mittel einsetzen. Ein weiteres inhaltlicher Punkt ist, sich zu überlegen, welche Konzeption soll mein Podcast haben, welche Ausrichtung soll der Podcast haben, welche Inhalte sollen vermittelt werden. Das ist in meiner Ansicht nach ein sehr zentraler Bestandteil. Und ein weiterer Punkt ist, die Dateien nicht einfach nur auf der Website zu platzieren, sondern einen Audioblog zu installieren, damit die Nutzer zum Beispiel dann auch antworten können, darüber diskutieren können und auch einfach die Bestände dann schön aufbereitet werden. Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel von der, ich muss ablesen, von der Lessing Public Library. Die hat einen Podcatcher abgewandelt. Sie können das untere Symbol, das mit dem Stern, stellt das Logo der Bibliothek dar. Und wenn man sich diesen Podcatcher herunterlädt, sind gleich alle Podcasts der Bibliothek mit abonniert. Das ist ein schöner Ansatz, wie man direkt den Weg zu den Kunden finden kann. Das ist übrigens der Podcatcher Juice. So, jetzt überlegen wir uns, welche Möglichkeiten uns das Podcasting bietet. Zum Beispiel Storytelling zu betreiben. Also häufig ist es ja so, dass man bestimmte Angebote vorstellt, zum Beispiel Datenbankangebote, und dann sagt, die Datenbank hat 100.000 Einträge aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit erhobenem Zeigefinger am besten noch vermittelt. Anderer Weg wäre zum Beispiel einfach einmal mit dem Kunden in Dialog treten zu lassen und einfach mal den Kunden, der zum Beispiel eine erfolgreiche Dissertation, ein erfolgreiches Projekt ausgeführt hat, einfach dann mal zu Wort kommen zu lassen, zu sagen, ich habe anhand dieser Datenbank erfolgreich gearbeitet, natürlich auch die Fakteninformationen einfließen zu lassen in die Datenbank, aber auch eben aus seiner Sicht berichten zu lassen, welchen Mehrwert ihm diese Nutzung geboten hat und da im Grunde genommen auf diese Art und Weise auch einmal den Wert der Bibliothek darzustellen und auch zu vermitteln, welchen Erfolg bietet die Bibliothek den Kunden, was ist allein der Erfolgsfaktor, was bietet die Bibliothek in dieser Hinsicht. Anderes schönes Beispiel, das ist von der FU in Berlin. Dort hat Sir Norman Foster die Bibliothek gestaltet und dort führt der Architekt in einem Audio-Walk durch die Bibliothek und durch die architektonischen Schönheiten darstellen. Andere Möglichkeit wäre, natürlich nicht nur auf die Architektur bezogen, sondern auch auf andere Bereiche bezogen, dann durch die Bibliothek zu gehen und dann auf einzelne Spezialbestände zu verweisen, auf spezielle Dienstleistungen in der Bibliothek zu verweisen und so auf diese Art und Weise auch eine Einführung in die Bibliothek auf dem Weg des Audiobestands zu bieten. Andere Möglichkeit ist eine Berichterstattung über Veranstaltungen der Bibliothek. Das wird bereits zum Teil schon getan. Allerdings möchte ich eine erweiterte Anregung geben. Also bekannt sind, Autorenlesungen, die als Podcast dann 1:1 übertragen werden. Andere Möglichkeit bieten auch Ausstellungen. Zum Beispiel könnte der Kurator einer Ausstellung bzw. einzelne Künstler einer Ausstellung dann tatsächlich einmal zu ihren Kunstwerken Stellung nehmen und auf diese Art und Weise einmal davon berichten, welche Hintergedanken waren und einen besonderen Hintergrund, das ist insbesondere für öffentliche Bibliotheken auf dem Land jetzt gedacht, diese Anmerkung. Der ÖPNV ist ja in ländlichen Gebieten ja doch nicht so gut meistens gegeben. So können auch Personenkreise, die nur schwer in die Bibliothek kommen können oder beziehungsweise terminlich Probleme haben, dann diese Angebote nochmal nachvollziehen und wahrnehmen. Ein weiterer Punkt, der vielleicht noch interessant ist, verweisen wir zum Beispiel auf Audiobooks. Die Bibliothek vermittelt Reiseführer sehr gerne, aber es gibt inzwischen durch verschiedene Städte auch Audiobooks, wo dann Personen im Grunde genommen die Stadt beschreiben aus ihrer individuellen Sicht. Und das ist, denke ich, meiner Ansicht nach auch ein sehr schönes Zusatzangebot, wenn Bibliotheken auf diese Art verweisen. Kommen wir zum Thema Wikis. Wir werden ja auch gleich direkt im Anschluss einen Vortrag zum Thema Wikis hören. Und zwar möchte ich erstmal an dieser Stelle festhalten, Wikis sind in Bibliotheken im Einsatz. Das möchte ich erstmal festhalten. Allerdings im Moment hauptsächlich im internen Bereich, intern zum Business Management. Wie gesagt, der nachfolgende Vortrag. Für einen externen Einsatz, insbesondere in Europa und in Deutschland, hat sich bisher sehr wenig Potenzial geboten, beziehungsweise ist bisher ein sehr geringer Einsatz zu verzeichnen. Ich möchte jetzt einfach mal ein Projekt, an dem ich auch beteiligt war, kurz ansprechen. Das war das BitWiki. Das ist insbesondere für unseren Fachbereich gedacht. Dort werden dann Begriffe aus unserem Bereich bzw. Projekte erschlossen und der bibliothekarischen Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht. Seit Projektstart haben wir bis zum heutigen Tag 190.000 Seitenaufrufe. Also das Projekt ist ein großer Erfolg und wird auch weitergeführt und ausgebaut. Näheres dazu wahrscheinlich in kurz dann via InetBib. Es gibt aber auch weitere Einsatzfelder, insbesondere dann auch für die externe Kommunikation einer Bibliothek. Ich hatte es bereits angesprochen, eventuell das Beschwerdebuch entweder in Blogform für die Interaktion bzw. in Wikiform aufzulegen. Was auch bekannt ist, ist der Bereich Teaching Library, dass Wikis zum Einsatz kommen. Das ist bereits schon ein bisschen gang und gäbe, aber es gibt auch weitere interessante Dinge, die zum Einsatz kommen können. Zum Beispiel eine Möglichkeit, die FAQ-Antworten, die bisher auf der Seite der Bibliothek sind, in Wikiform darzustellen. So können neue Fragen hinzukommen und sich eine FAQ-Liste dynamisch aufbauen, beispielsweise. Oder die Bibliothek stellt ein Wiki als Wissensdatenbank rund um die Trägerorganisation zur Verfügung. Andere Idee jetzt für den Bereich der ÜBIS wäre es zum Beispiel, Lese- oder Schreibprojekte in Wikiform dynamisch zu gestalten. Oder ein interessanter Punkt, Bürger im ÜBI-Bereich über ihre Stadt berichten zu lassen und dies zusätzlich mit dem Medienbestand der Bibliothek und zum Beispiel auch des Stadtarchivs zu verknüpfen. Und ich denke, auf diese Art und Weise würden auch zusätzliche Mehrwertinhalte für Stadtmuseen und Ähnliches geschaffen werden und auch eine Bürgerbeteiligung erhöht. Wenn wir gerade beim Thema der Beteiligung sind, komme ich auf das Thema der Erwerbungspolitik zu sprechen. Den einen oder anderen ist die Idee des sogenannten Bürgerhaushalts bekannt, dass also Bürger entscheiden, was in einer Stadt, auf welche Schwerpunkte gelegt werden, was in einer Stadt geschieht. Diese Idee, dieser Ansatz ist im Bibliothekswesen meiner Ansicht nach noch wenig bzw. überhaupt nicht verbreitet. Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel mittels eines Wikis, Nutzer einzuladen, zu diskutieren, welche Schwerpunkte soll eine Bibliothek haben, wo sollen Mittel ausgegeben werden und so die Nutzer dort in diesem Bereich aktiv zu beteiligen. Das war soweit mein Ausblick auf die verschiedenen Dienstleistungen. Es wird auch viel mehr Inhalte geben in diesem Bereich. Dort rufe ich Sie einfach auf, seien Sie kreativ, lassen Sie sich etwas einfallen und es gibt viele Anwendungsszenarien für die Web 2.0 Technologie im Bibliothekswesen. Danke.
Ja, ich werde jetzt übernehmen, wie Sie sehen, und Ihnen einige Beispiele aus Skandinavien vorstellen, wo dann so Gesamtkonzeptionen präsentiert werden. Hier sehen Sie das Beispiel Bibliothek SE. In Skandinavien läuft es so, dass immer eine Bibliothek so die Pionierrolle übernimmt und dann eine Konzeption entwickelt, die dann landesweit umgesetzt werden soll, wo sich dann alle Bibliotheken dran beteiligen sollen. Das ist so ein Beispiel. Und im Wesentlichen geht es darum, dass man die schwedischen Bibliotheken reformieren soll. Und bei der Stadtbibliothek Stockholm ist ein wesentlicher Punkt, ich zitiere hier, Stockholms Bibliothekarinnen sollen kundenfreundlicher werden und auf längere Sicht die bibliothekarischen Werte schützen und verteidigen. Was immer das ist, da muss man dann einfach mal drüber nachdenken. Dazu wurden drei große, komplexe Arbeitsgruppen gegründet. Einmal Medien im Kontext ist eine Arbeitsgruppe. Bücher und Zeitschriften gehören weiterhin zum zentralen Medienangebot der Bibliothek. Ausgangspunkt ist natürlich, man möchte den Kunden treffen. So wird ein Buch zusammen mit Rezensionen und Buchumschlag präsentiert. Es sind Möglichkeiten des Recommenders, Tagging ist erlaubt, Diskussionsbeiträge können eingefügt werden, Preisinformationen stehen zur Verfügung und auch eine Benotung, dass man dann wie so ein Schulsystem hat, und später ist es ja umgekehrt, da ist ja die 5 die beste Note dann, dass man dann das mit einbauen kann. Außerdem ist der Katalog über Google recherchierbar, Sie können also direkt in den Katalog über Google gehen. Der zweite Punkt, Hauptpunkt ist, heißt die engagierte Bibliothek. Ne? Und hier geht es darum, dass man die Kompetenzen der Mitarbeiter, das ist auch eine Sache, die in Dänemark so der Fall ist, dass sich die Bibliothekare, meine These ist ja immer, der Informations- und Wissensgesellschaft ein Gesicht geben, und das wären sie ja dann. Das läuft in Skandinavien schon ganz gut. Und die Mitarbeiter sollen Themen initiieren, Listen aufstellen, und von den 450 Mitarbeitern der Stadt Bibliothek in Stockholm sind bereits 80 als Autoren tätig. Und der dritte Punkt heißt dann, lassen Sie sich einladen, das ist eine dritte Arbeitsgruppe. Und hier sind die Kunden eingeladen, den Webauftritt mitzugestalten. Sie dürfen auch Noten vergeben, Kommentare abgeben, ne, und sagen, das gefällt mir nicht, das müsste man da besser machen, dafür kriegst du eine 3 oder eine 2. Und dann finde ich das ganz interessant, was das Team betont. Ich zitiere wieder, es handelt sich um eine reine Bibliothek 2.0-Funktion, obwohl das Bibliothek 2.0 niemals als besonderes Thema im Projekt war. Wir haben das gemacht, so aus ihrem eigenen Impuls. Das war aber nicht ein Punkt, wo man sagte, jetzt ist das gerade in, jetzt müssen wir damit agieren. Und ein weiterer Punkt, den ich hier hervorheben will, ist, dass auch wieder aus dem Schwedischen dann übersetzt, wir reden da, die Bibliothekare sollen die Sicherheitsschranken oder ja die Gemütlichkeit des Büros überspringen. Ne? Man fühlt sich ja sehr wohl in der physischen Einheit, und jetzt geht man dann ins Virtuelle, und da fühlt man sich möglicherweise etwas unsicher. Und dieses Konzept ist nur die erste Stufe, es soll dann weitergeführt werden. Dann haben wir Bibliotheken FI, also dann gehen wir jetzt nach Finnland, und hier wird dieses Bibliothekenportal, das ist jetzt 10 Jahre alt, das soll jetzt reformiert werden, und da gibt jetzt das Unterrichtsministerium, wo die ganzen ÖBIs angesiedelt sind, jährlich 500.000 Euro stehen da zur Verfügung, um da die Sache up to date zu bringen. Darüber kann man ja nicht klagen dann. Ne? Vielleicht können die auch ganz gut mit dem Unterhaltsträger dann kommunizieren. Was steht da im Wesentlichen an? Es gibt eine virtuelle Bibliothek, die da hinterlegt ist, in Finnland, Laponica, Schweden. Global gesehen ist zum Beispiel in Düsseldorf eine virtuelle Bibliothek vorhanden. Es gibt dann ein Bibliothekswiki, ähnlich wie das Herr Kaiser gerade vorgestellt hat mit Bitwiki. Das ist nämlich so interessant, es gibt nämlich frag den Bibliothekar, und wenn ich dann meine Suchanfrage eingebe, dann wird das Bibliothekswiki benutzt, das ist ja ein semantisches Web, ja, und wenn ich dann so eine Anfrage habe, zum Beispiel zur finnischen Literatur, dann bekomme ich auch Hinweise zur finnischen Kultur und zur finnischen Sprache, ja, das ist ja eben das System des semantischen Netzes. Das ist ein Beispiel aus Dänemark, unsere Bibliothek. Das ist eine Kampagne, die von Oktober 2007 bis Januar 2008 lief, um die Bibliothek der Benutzer zu konzipieren. Und hier wurden eben die Benutzer, die Kunden aufgerufen, wie stellst du dir deine optimale Bibliothek vor? Und das sind mal die Plakate dazu, die Auftritte in Maisbild. Ne, ist eine Bibliothek mehr als Bücher? Das war so der Anreiz, um da mitzumachen. Und dann natürlich das klassische, wie still muss es in einer Bibliothek sein? Und damit wurden dann die Leute aufgerufen, ihre Ideen mit einzubringen. Hier mal so ein paar Beispiele, welche Ideen da eingebracht wurden, da sind unendlich viele Seiten hinterlegt mit Ideen, sind nicht immer nur bibliothekarische Fragestellungen drin. Gerade das erste, da geht es dann um Gesundheitsthemen, solche Sachen. So was kommt dann natürlich auch vor. Aber bei der anderen, da unten geht es um Hörbücher in einer Bibliothek, dass man sich da wünscht. Das ist ja also ein landesweites Konzept, dass man dann auch aufmerksam wird auf bestimmte Probleme in bestimmten Regionen und dann kann man ja da etwas unternehmen. So sieht das dann nachher aus. Das ist jetzt diese Umsetzung. Ne? Die Überschrift lautet, haben wir ein Freundchen hier? Hier, die Überschrift lautet, können Benutzer die Bibliothek der Zukunft erfinden? Ja, das ist ein interessantes Projekt. Das man nur so als Nebeneffekt, das ist das Portal der dänischen Musikbibliothekare, die ja dann landesweit zusammenarbeiten, haben 7 Redakteure, die dann spezialisiert sind auf bestimmte Bereiche. Noch eine Minute, genau, dann muss ich das hier noch ganz kurz mit reinbringen. Das, finde ich, ist eine sensationelle Sache. Das ist die norwegische Bibliothek in Second Life. Sie sehen dort eine Insel. Die ganze Insel ist also ist eine Bibliotheksinsel. Da im Mittelpunkt steht dann die Bibliothek. Und Sie können da guided Tours auf einem fliegenden Teppich durchführen. Und dann kommen Sie in so einen Märchenwald rein und hinter dem Märchenwald sind dann Informationen versteckt mit Links und Rezensionen und Buchvorschlägen und ich hatte mir hier noch ein paar Sachen. Ach ja, dann gibt es natürlich eine Wikinger-Ausstellung und die Bibliothek stellt dann natürlich eine Wikinger-Ausrüstung zur Verfügung. Ne? Sie können sich dann als Wikinger verkleiden und im Zentrum steht dann immer diese Bibliothek da im Mittelpunkt, die dann auch die Guided Tours organisieren, dann werden intern Veranstaltungen durchgeführt und jetzt kann man sich natürlich fragen, na, okay, eine Bibliothek in Second Life, was soll das eigentlich, was haben die Nutzer eigentlich davon? Es ist gar nicht so sehr ausgerichtet auf die Nutzer, sondern das ist ausgerichtet darauf, als ja, sozusagen als Labor für die Ausbildung und Weiterbildung, damit Bibliothekarinnen und Bibliothekare lernen, mit dieser Software und der Technologie umzugehen. Das ist also gar nicht so sehr für die Nutzer angelegt. Ich finde das eigentlich ganz sensationell. Die Minute ist wahrscheinlich, so sieht es dann im Innen aus, da gibt es noch viele andere Beispiele. Ich möchte nur noch ganz schnell Jack Manis ein paar Punkte hervorheben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bibliothek 1.0 und 2.0? Und dass man dann von der E-Mail-Anfrage und hin zur Chat-Reference kommt, Chatbots sind ja inzwischen auch schon in Aktion. Dann textbasierte Tutorials hin zu Streaming Media hat Kaiser inzwischen schon angedeutet. Von den Listen und Webmastern hin zu Blogs, Wikis, RSS-Feed. Ich bin sofort fertig. Kontrollierte Systematik hin zu Tagging, verbunden mit einem kontrollierten Vokabular, dann zum Beispiel vom OPAC hin zu, dass man die Inhalte in ein persönliches Netzwerk mit einbinden kann. Und dann diese Kataloge mit verlässlichen Informationen und Medien. Das wird dann, wenn man dann sowas wie Foxonomie betreibt, die Öffentlichkeit daran teilhaben lässt, dann ist nicht mehr alles so hundertprozentig, wie sie es gerne haben möchten. Aber da muss man erleben im Web 2.0-Zeitalter, das heißt der Perpetual Wetter. Das war ja, ist ja kein negatives Merkmal, wie das früher, wir sind noch nicht fertig, sondern es ist alles im Fluss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man erreicht nie den optimalen Status, wenn man sowas wie Dynamik und sogar oft einen Horizont hat, an dem man sich dann orientieren will. Der Weg ist das Ziel, hat da jemand gesagt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Ratzek und Herr Kaiser, für diesen Überblick, den wir als Einstieg ja heute nutzen und meine auch die Beispiele aus der Praxis sind ja natürlich so, dass wir ja schon einen kleinen Eindruck zumindest bekommen haben, was wir machen können, was das Web zulässt und in welche Richtung wir uns eventuell bewegen werden.